Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Es gibt Themen, über die habe ich noch nie in meinem Leben gepredigt. Und wenn du mich fragst, warum, irgendwie keine Ahnung, ist einfach so passiert. Es geht um die Frage, wie sollen sich Christen anziehen? Das wird das Thema heute sein. Also was sagt die Bibel zum Thema Kleidung? Warum das Thema? Jetzt wird jeder sich denken, oh, gibt es da einen besonderen Anlass? Ja, hat die Gemeindeleitung auf Jürgen zugegangen und gesagt, wir müssen hier durch die Blume mal irgendwas verkaufen? Nein, auch wenn es wärmer wird und wir vielleicht jetzt die kürzeren Sachen rausholen, niemand muss sich überlegen, ob ich ihm durch die Blume, sprich durch die Predigt, jetzt eine Standpauke halten möchte. Es ging mir einfach um das Thema. Ihr wisst, wir hatten letztes Jahr so ein bisschen überlegt, was für Themen wären mal dran, weil wir sie ewig nicht mehr hatten oder noch nie halt. Und dann kam das halt dran und ich habe das dann eingetaktet und jetzt machen wir das. Es geht mir heute auch thematisch mehr so um einen Blumenstrauß. Also es wird viele Verse geben, viele Thesen, alles wird ein bisschen pauschal bleiben. Und eigentlich wünsche ich mir, dass wir die Predigt nutzen als Einstieg in das Thema, okay? Dass am Ende wird jeder unzufrieden sein. Jeder wird sagen, da hätte man aber doch mehr sagen können und das weiß ich auch. Nur, ich werde es nicht machen. Es geht mir darum, dass man erstmal so die Grundzüge versteht, so im Sinne von, stell dir vor, du hast da so einen Urwald und du fährst einmal mit so einer Planierraupe durch, dann hast du schon mal einen Weg. Da hast du noch nicht alles gesehen, da gibt es auch im Unterholz noch viel zu entdecken und so ist das hier auch. Wir machen heute die Planierraupe. Warum ist das Thema für Christen überhaupt interessant? Und es hat wohl damit zu tun, dass Kleidung etwas ist, was der Mensch von Gott erhält, um seine Nacktheit zu bedecken. Wenn man so will, ist Gott der erste Modedesigner. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Vor dem Sündenfall ist der Mensch nackt. Nach dem Sündenfall gibt es als Folge der Sünde plötzlich die Scham. Also plötzlich gibt es etwas, was wir Schambereich nennen. Und Gott überredet jetzt nicht Adam und Eva, diese Scham zu ignorieren. Also Gott ist jetzt kein Freund von FKK, sondern er macht etwas ganz anderes. 1. Mose 3, Vers 21, da heißt es, und der Herr, Gott, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wegen solcher Stellen hat jemand mal sehr trefflich gesagt, der Teufel zieht aus und Gott zieht an. Könnt ihr euch das merken? Der Teufel zieht aus und Gott zieht an. Und das wird wahrscheinlich nirgendwo dort deutlicher, wo Frauen sich entweder als Prostituierte anbieten oder Menschen von Dämonen besessen sind. Und da gibt es eine schöne Stelle aus Lukas Kapitel 8, ihr kennt die. Lukas Kapitel 8, Vers 27, da heißt es, als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte, und jetzt kommt's, und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Nochmal, Gott zieht an und der Teufel zieht aus. Er tut das mit einem Ziel. Das Ziel ist, den Menschen zu beschämen. Das ist auch der Grund, warum ich jeder neuen Strömung, die Menschen dazu bringt, sich zu entblößen, wirklich skeptisch gegenüberstehe. Vor kurzem habe ich von einer Rapperin, ja, Rapperin, das sind so Leute, die machen Musik, die hat erklärt, Feminismus ist für mich so viel ausziehen, wie du möchtest. Das dazugehörige Bild war dann auch an der Grenze zu jugendfrei. Und ich denke mir so, okay, dann weiß ich, was ich von deiner Form des Feminismus zu halten habe. Und dasselbe gilt für irgendwelche Paraden, wo sich halbnackte Menschen in perversen Posen zur Schau stellen. Als Christ weiß ich, wo das alles hingehört. Und da können tatsächlich Leute noch so lange von Befreiung reden oder von Selbstbestimmung. Ich weiß, dass es unterm Strich nicht mehr ist, als eine Versklavung unter Sünde, eine Versklavung unter den Zeitgeist, eine Versklavung unter den, von dem Paulus schreibt, dass er der Fürst der Macht der Luft ist. Ein Geist, der in den ungläubigen Menschen wirkt und sie dazu bringt, solche Dinge zu tun. Wir leben in einer, man kann es nicht anders sagen, perversen Kultur. Und weil unsere Kultur langsam, wie ich den Eindruck habe, jede Art von Gespür für Scham verliert, weil Schamlosigkeit so normal geworden ist, ja, wer würde heute noch über Keuschheit reden? Wisst ihr, das ist so ein Wort, das verschwindet irgendwie, Keuschheit. Ganz wichtiger Begriff in der Bibel, aber Keuschheit. Ja, weil wir in so einer Kultur leben, deshalb ein paar Gedanken dazu. Was sagt die Bibel über Entblößung? Und das Spannende ist, dass in der Bibel Entblößung von Menschen immer einhergeht mit Entwürdigung. Einzige kleine Ausnahme, Hohelied, Hochzeitsnacht, das ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten ist das immer eine Form von Entwürdigung. Ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht. Jesaja Kapitel 20, Vers 4. So wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, und jetzt kommt's, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß zur Schande Ägyptens. Merkt ihr, da wird jemand entblößt, nackig muss der laufen, kriegt keine Kleider, es ist zur Schande. Hier, das ist bewusst. Gefangene sollen beschämt werden. Man will ihnen ganz bewusst ihre Würde nehmen. Oder ein anderer Vers, ein Gerichtswort, jetzt geht's über Ninive, Nahum Kapitel 3, Vers 5. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Heerscharen. Ich will deine Säume über dein Angesicht emporheben und den Völkern deine Blöße zeigen und den Königreichen deine Schande. Das ist ein Bild über eine Stadt. Aber dieses Bild funktioniert als ein Bild der Beschämung, weil dieses, ich ziehe dir die Säume hoch, ich lasse alle sehen, wie dein Schambereich aussieht. Das ist so der ultimative Fall von Entwürdigung. Du stehst einfach da, kannst nichts dagegen tun. Und wir müssen das verstehen. Gott ist da wirklich völlig dagegen. Gott spricht ein Wehe aus über Menschen, die so etwas tun. Mein Lieblingsvers gegen Pornografie. Ich hoffe, ihr kennt ihn alle auswendig. Er ist ein bisschen versteckt in der Bibel. Habakuk 2. Habakuk 2, Vers 15 und 16. Ein Wehe, also ein Fluch über die, die andere sich nackig anschauen. Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt und sie auch trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Ich mach dich besoffen, ja, und wenn du nicht mehr weißt, was du tust, ziehe ich dich nackig aus. Warum auch immer so jemand das tun sollte, aber Gott bringt dieses Beispiel und sagt, du hast an Schande dich gesättigt statt an Ehre. Du denkst vielleicht, wow, ich habe die Macht dazu, ich kann mir das leisten. Und Gott sagt, das Einzige, was du hast dich mit Schande gesättigt. Gott zieht den Menschen an, der Teufel zieht ihn aus. Kleider sind dazu da, unseren Schambereich zu bedecken. Und wie ihr gesehen habt, ist es eine schwere Sünde, sich den Schambereich einer Person anzuschauen, die nicht mein Ehepartner ist, oder natürlich, wenn du jetzt jemanden pflegst oder bei deinen Kindern. Ja, also ihr ahnt schon, da gibt es noch ein bisschen mehr. Aber dass wir verstehen, wie unsere Kultur das für wirklich selbstverständlich sieht. Wenn ihr euch Filme und wenn ihr euch irgendwie solche Sachen anschaut, wie selbstverständlich das geworden ist, dass man den Schambereich aufdeckt. Wir haben das völlig verloren, dass wir an der Stelle schwerer Sünde begegnen und dass wir darüber Buße tun müssen, dass das überhaupt nicht geht. Besonders eindringlich, wenn ihr eine Geschichte dazu euch noch merken wollt, das ist eine Geschichte, die hat mit Noah zu tun. Die ist relativ früh in der Bibel und Noah hat man ja immer so im Kopf, Noah, das ist der Held mit der Arche. Yep, er hat aber da noch was anderes, wie soll ich das sagen? Also er hatte ein kleines Alkoholproblem Und das fällt ihm dann so ein klein wenig auf die Füße. 1. Mose 9, da lesen wir ab Vers 21. Und er, Noah, trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Als Christen wissen wir dürfen gerne Wein trinken, ist kein Problem, aber halt nicht so viel. Ja? Also wenn du dann irgendwie sturzbesoffen, nackt in deinem Zelt liegst, dann bist du zu weit gegangen. Okay, das ist nicht mehr okay. So, da liegt er jetzt und Ham, der Vater Kanaans, das ist einer seiner Söhne, sah die Blöße seines Vaters und jetzt macht er einen Fehler und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Das hätte er nicht tun dürfen. Er hätte seinen Vater sofort bedecken sollen, macht er nicht. Er sieht das und denkt, ja, muss ich gleich allen erzählen. Ja, so eine typische Tratschtante, dieser Ham. Was machen seine beiden Brüder? Die sind ein bisschen, die sind besser drauf, die verstehen, wow, das geht hier gar nicht. Und hört euch das an, da nahmen Sem und Japhet, das sind die anderen beiden, das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Also man merkt, der Schambereich geht mich nichts an. Es gesehen zu haben, okay, du wirfst einen Blick rein und sagst, oh, ja, das ist die eine Seite. Dann darüber zu reden, sich lustig zu machen, ist eine ganz andere. Die gehen rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters, ihre Gesichter aber hielten sie rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das ist die Bibel zu dem Thema Schambereich. Merkt ihr, mit wie viel Ehrfurcht hier die beiden, Sem und Japhet, die Blöße ihres Vaters bedecken und bloß nichts sehen wollen? Und Noah wird wieder nüchtern, kriegt das mit, er segnet die beiden dafür und verflucht einen Teil von Hams Familie, nämlich seinen Sohn Kanaan. Lasst uns das einfach kurz festhalten, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man das eigentlich nicht mehr hört. Der Schambereich eines Menschen ist tabu. Und wie ernst Gott das nimmt, mal so ein kleines Gebot, was keiner von euch wahrscheinlich kennt, so ein kleines Gebot aus 2. Mose 20. Da geht es darum, dass wenn du einen Altar baust, dann darf der keine Stufen haben, wo man hochschreiten muss. Wusstest du nicht, oder? Ah, vielleicht doch. Also, da heißt es dann 2. Mose 20, 26, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen. Warum denn nicht? Damit man nicht deine Blöße an dir aufdeckt. Okay? Also, das sind ja so Gewänder, die so ein bisschen fallend sind, ja? Und was machst du? Einen großen Schritt, ja? Und dann sieht man in den Schritt. Und das soll eben nicht passieren. Und es gibt sogar doppelte Sicherheit. Keine Stufen. Und außerdem, was für die Zeit damals extrem ungewöhnlich war, müssen die Priester auch noch Unterhosen tragen. Also, doppelte Sicherheit. Merken wir uns das? Punkt Nummer 1. Kleidung ist dazu da, den Intimbereich zu bedecken. Wir haben da nichts verloren. Das geht uns einfach nichts an. Das ist auch der Grund, warum Pornografie und dieses ganze Ding nicht irgendwie so eine kleine Sache nur ist. Also an der Stelle, wenn du da ein Problem hast, sprich mich an, lass mich dein Wingman sein, lass uns da wirklich reingehen, lass uns das Thema klären, lass uns da wirklich im Bild gesprochen Augen ausreißen und Hände abhacken, aber lass uns da wirklich rangehen, weil wir haben es nicht mit einem Kavaliersdelikt zu tun, auch wenn unsere Gesellschaft uns das so genauso verkaufen möchte. Ein zweiter Punkt. Der zweite Punkt geht etwa so. Kleidung ist Ausdruck meiner Weltanschauung und meines Glaubens und auch ein bisschen meiner Identität. Man merkt das an einer Stelle, wieder so eine, vergib mir das, ich habe manchmal Stellen, die ich dann so bringe, wo du sagst, wo hat er das denn her? Die laufen einem einfach so im Lauf des Lebens mal über den Weg, dann lernt man sie auswendig und dann sind sie halt da. Ja? Zephania Kapitel 1. Zephania Kapitel 1, es geht darum, dass Gott dem Volk Israel in einer Zeit, wo sie sich wirklich in einer richtigen Krise befinden, ihnen ein Schlachtopfer verheißt, also einen Tag des Gerichts. Und jetzt die Frage, warum richtet Gott sein Volk? Zephania Kapitel 1, Vers 8. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, Da werde ich die Obersten und die Königssöhne und alle, die fremdländische Gewänder anziehen, heimsuchen. Toller Vers. Also Gott sagt, ich werde euch heimsuchen, weil ihr fremdländische Gewänder anzieht. Frage, ist es Sünde, wenn ich die falsche Kleidung anziehe? Da muss man erstmal sagen, nee, natürlich nicht. Hier geht es nicht nur um Kleidung, es geht um etwas anderes. Kleidung ist, ob mir das nun passt oder nicht, häufig und eigentlich fast immer sichtbarer Ausdruck einer Kultur, die ich übernommen habe. Vielleicht ein Beispiel, was ich meine. Also ich will sagen, die Kultur, die ich wirklich lebe, wird sich auch in der Kleidung widerspiegeln. Und mit Kultur meine ich halt Werte, Götter, Gesinnung. Stell dir vor, wir würden hier jetzt so eine Gruppe von Herren, ja, die fahren vor mit Motorrädern, haben alle so eine Lederkutte an, ja, da steht hinten MC sowieso drauf, ich weiß nicht, ja, was es so an MCs gibt, ja, und die kommen so mit ihren Kutten und so, kommen hier rein und setzen sich hin. Würden wir uns ja drüber freuen. Und trotzdem wüssten wir, da ist einer aus seiner Harley mit seiner Kutte, ja, da transportiert er mehr als die Idee, ich mag halt Kutten. Versteht? Das ist eine ganze Weltanschauung. Noch deutlicher, stell dir vor, du hast so jemand mit so einer orangefarbenen Robe. Ja, die so eine Kaschaya, wo du da so und machst hier oben die Haare weg, ja, und gehst dann so durch die Stadt, die sieht man manchmal. Dann hast du schon den Eindruck, ja, das ist wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich so einen buddhistischen Touch. Wäre komisch, wenn der dann sagt, nee, ich bin Zeuge Jehova. Das würde nicht passen, weil Zeugen Jehovas erkennst du sofort, die haben immer dieses kleine Täschchen dabei. Man erkennt sie einfach. Die Kleidung macht etwas mit dir. Kleidung ist immer irgendwie auch Bekenntnis. Und ich meine jetzt nicht nur T-Shirts mit wilden Bibelsprüchen drauf oder so das Silberkreuz um den Hals oder von mir aus auch der Anzug zum Gottesdienst, sei da völlig frei. Was ich meine ist dieses Grundsätzliche. Ich ziehe mich irgendwie an und ich transportiere damit etwas. Und deswegen, wenn Gott sagt, die sich fremdländische Gewänder, das sind Leute, die nicht einfach nur den anderen Kleidungsstil cool fanden, sondern die damit verbundenen Werte, die Gesinnung, die Götter mit übernommen haben. Und lasst uns an der Stelle eines gut verstehen. Wenn wir Gott folgen, dann sieht man das witzigerweise auch an der Art und Weise, wie wir uns kleiden. Einfach deshalb, weil die Bibel uns ein paar sehr einfache Normen mitgibt und weil die Herrschaft Jesu alle Bereiche unseres Lebens umfasst. Und es gibt da für Christen in meinen Augen zwei Grenzen. Die möchte ich euch mal vorstellen. Zwei Grenzen, ich nenne sie mal aufgetakelt und nuttig. Okay, das sind so die zwei Grenzen, über die ich einfach mal reden will. So, und bevor ich weitermache, ein Hinweis. In der Bibel wird das Thema Kleidung an Frauen festgemacht. Und das macht auch sehr viel Sinn. Es macht Sinn, weil Frauen einfach mal Hingucker sind, okay? Frauen sind schön und Männer sind auch da. Und deshalb lernen wir so Prinzipien des Anstands von den Frauen. Wir lernen diese Prinzipien vor dem Hintergrund, dass Gott uns Würde gibt und dass Gott uns als Männer und Frauen logischerweise in eine Welt schickt als Botschafter für Schönheit und für Wahrheit. Vergesst das bitte nicht. Wir schauen uns mal das erste Prinzip an, aufgetakelt. 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 9 und 10. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Frauen sollen sich schmücken, aber eben nicht, indem sie sich aufbrezeln, sondern durch gute Werke. Jetzt haben wir es hier mit einem Brieftext zu tun. Okay? Das heißt, Hier spricht jemand in eine bestimmte Situation hinein, in eine Kultur hinein, die er vor Augen hat. Und deswegen ist der wichtigste Begriff hier Schamhaftigkeit. Was ist Schamhaftigkeit? Also wenn hier steht, dass sie in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit sich schmücken soll. Was heißt das? Schamhaftigkeit heißt, ich respektiere die Gefühle und die Meinungen anderer beziehungsweise mein eigenes Gewissen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Schamhaftigkeit orientiert sich nicht primär an der Kultur, sondern an dem, was Gott mir durch sein Wort sagt. Ich sage das deshalb so deutlich, weil das, was Paulus hier verwendet, die Begriffe, ich könnte euch das zeigen, es gibt da ein paar ganz lustige römische Satiriker, die genau diese Begriffe nehmen, die hier stehen und uns zeigen, das ist das Verhalten von Edelprostituierten, von Kurtisanen in der damaligen Zeit. Und da merkt man, aha, ja, da soll ich nicht hin. Ich will das deshalb so deutlich sagen, weil eine christliche Frau sich sehr wohl adrett und schön anziehen soll. Und wenn ihr meine Hohelied-Vorträge kennt, das geht jetzt an die Ehemänner. Ehemänner sind die, die die Schönheit ihrer Frau sogar noch dadurch unterstreichen, dass sie ihr Schmuck schenken. Alles in Ordnung. Und trotzdem habe ich hier Anstand und Schamhaftigkeit und ich darf diese beiden Begriffe nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt ein zu viel, okay? Ich muss, wenn ich als Frau unterwegs bin, ja, dann werde ich, wenn ich glänzen will, eher dadurch glänzen, dass ich gute Werke tue. Dass ich vielleicht die Alten besuche oder einen Kuchen hier mitbringe oder mich um die Gemeinde kümmere oder mich ins Jam einbringe. Das wird mir wichtiger sein, als jeden Samstag zum Friseur zu gehen und zu sagen, ich brauche eine tolle Frisur, weil morgens wieder Gottesdienst. Das wäre irgendwie komisch. Das war aufgetakelt. Ja, das ist zu viel. Gibt es die andere Seite? Könntest sagen, ein bisschen zu wenig. Nuttig. Da geht es jetzt wirklich um den Punkt, ich will ganz bewusst verführen. Ich lege es darauf an, die Blicke des anderen Geschlechts auf mich zu ziehen. Sprüche 7, Verse 7 bis 10. Und das ist so ein ganz fieses Kapitel. Also da ist wirklich fies. Da wird ein junger Mann, der nicht aufpasst, von so einer erfahrenen Verführerin um den Finger gewickelt. Und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand. Der geht über die Straße hin zu ihrer Ecke und da wartet schon diese Verführerin. Den Weg zu ihrem Haus betritt er in der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und bei Dunkelheit. Da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Das eine war aufgetakelt, ja? Jetzt sind wir nuttig, im Hurenkleid. Es geht um Kleidung, die ganz bewusst sinnlich und aufreizend wirken will. Ich will mich präsentieren. Ich will zeigen, was ich habe und dass ich zu haben bin. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, wir wissen ja schon, dass Kleidung eine Form von Bekenntnis ist. Keine fremdländischen Kleider. Das heißt, wenn eine Gesellschaft wie die unsrige ihre Frauen dazu auffordert, sich wie Prostituierte herauszuputzen und insbesondere die jungen Mädchen, um die Blicke von Männern auf sich zu ziehen, dann müssen an der Stelle christliche Mädchen und christliche Frauen einfach einen Unterschied machen. Und sie tun das, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns gut verstehen, sie tun das, weil sie um ihre Schönheit wissen. Das ist der Clou. Sie tun das, weil sie um ihre Reize wissen. Und sie tun das, weil sie schön sind. Vor allem tun sie das in meinen Augen, weil sie wirklich Geschmack besitzen und weil sie mit ihrem Leben Gott ehren wollen. Jürgen, oh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann nur noch so das graue Mäuschen bin. Kein Problem, null Problem. Mein Tipp von hier vorne, finde deinen Stil. Mach eine Farbberatung. Christine bietet euch an. Christine hat echt Stil. Komm, steh mal auf. Steh mal auf. Christine hat wirklich Stil. Ihr müsst sie euch anschauen. Da ist wirklich, also ihr braucht solche Frauen, wo ihr hingeht und sagt, sag mal, kannst du mir mal erklären, was würde mir stehen? Ja, und sowohl von der Form, von den Farben und wie, was ist das mit den. Ja, wir brauchen sowas in der Gemeinde, weil wir können nicht dieses graue Mäuschen, das ist überhaupt kein Zeugnis für irgendwen, das ist einfach nur Amish-Style. Sorry, aber auf der anderen Seite soll es auch nicht nuttig und aufgebrezelt sein. Wir müssen die Mitte finden. Und wir finden die Mitte, weil Gott uns ein paar Schwestern, es sind meistens Schwestern, wenn ich ehrlich bin, ein paar Schwestern geschenkt hat, die einfach ein Feeling dafür haben. Und die dann mal sagen, hey, probier mal das, das könnte dir stehen. Und dann macht man das einfach mal. So weit von hier vorne, so als Tipp. Vielleicht noch ein Tipp. Du darfst dich selbstverständlich in der Gesellschaft gemäß deiner Stellung, gemäß deines Alters, gemäß des Anlasses kleiden. Okay? Natürlich kommen wir alle bei einer Hochzeit ein bisschen schicker. Logisch. Und ich persönlich stehe ja total auf Sprüche 31. Da wird eine Geschäftsfrau beschrieben. Und man liest da immer so drüber hinweg, glaube ich. Aber da steht, Sprüche 31, Vers 22, Decken macht sie sich, und jetzt kommt's, Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Und du liest da drüber und denkst, Byssus, was ist denn das? Roter Purpur? Pff, pff. Ja, also, was soll das denn sein? Irgendwelche zerdrückten Schnecken? Also, ich übersetze das mal. Ich übersetze mal Byssus und roter Purpur. Heute würde da stehen und ein Valentino-Kleid und ein Hosenanzug von Gucci sind ihr Gewand. Das wäre in etwa das, was hier steht. Und das ist völlig okay. Die Frau ist reich, die Frau ist kompetent, die Frau managt eine ganze Firma. Logisch zieht sie sich entsprechend an. Versteht ihr? Ich will auf der einen Seite, dass wir die Grenzen verstehen, aber ich will jetzt nicht, dass wir auf der anderen Seite so ein komisches, graues Mäuschentum predigen. Das wäre ganz genauso falsch. Und gleichzeitig, ja, die Männer denken jetzt, boah, weißt du, was das kostet? Ja, ich hab's nachgeschaut. Das möchtest du nicht bezahlen. Ist wirklich, wirklich erschrocken. Das ist vierstellig, so ein Ding. Also. Und gleichzeitig, während wir das sagen, haben wir im Hinterkopf diese andere Idee. Diese Idee, dass bei aller Schönheit und bei aller Schicklichkeit und bei allem Anstand und bei aller Schamhaftigkeit und bei allem Stil, den wir ausstrahlen, wir gleichzeitig wissen, dass das wirklich Wichtige gar nicht in dem steckt, was wir anziehen, sondern in unserem Charakter. Das ist das Eigentliche, womit wir glänzen. 1. Petrus 3, die Verse 3 und 4. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Achtung, du darfst das, aber das ist nicht das, wo du sagst, da lege ich meinen Schwerpunkt drauf. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Der wirkliche Schmuck einer Frau, und das ist bei Männern ganz genauso, deswegen hatte ich das am Anfang gesagt, das Thema wird an den Frauen präsentiert, aber ihr Männer, bitte lehnt euch nicht zurück und denkt, ja, hab ich nichts damit zu tun. Das Eigentliche ist der Charakter. Und deswegen schreibt Petrus hier im Blick auf Frauen, sei keine Zicke, sei ein Vorbild. Im sich kümmern, im gute Werke tun, das ist schön, das ehrt Gott. Und ihr Männer werdet hoffentlich in der Lage sein, das für euch zu übersetzen. Ich ziehe mich so an, dass ich mit dem, was ich trage, Gott ehre. So wie Paulus das formuliert, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas und anziehen ist sonst etwas oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Als Christ interessiert mich, wie Gott über mich denkt. Und als Christ bin ich bereit, in einer Gesellschaft, die sich immer mehr von der Schamhaftigkeit entfernt, ich bin bereit, ein Außenseiter zu sein. Ich bin das ja sowieso. Also es ist nur ein weiterer Punkt, wo ich es halt bin. Und deshalb mache ich mir Gedanken darüber, was ich anziehe. Und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die nicht genug nackte Haut zeigen kann, weil sie immer mehr so ins Dämonische abdriftet und der Mensch immer mehr zu so einem Spielball auch des Perversen wird, dann mache ich einfach nicht mit. Es ist ziemlich einfach. Ich mache einfach nicht mit. Ich mache nicht mit, weil ich klug bin. Und ich mache nicht mit, weil ich den Herrn Jesus lieb habe und er mir diese Regeln gibt, an die ich mich halte. Wisst ihr, ich feiere Frauen, die es mir als Mann leicht machen. Ich muss wirklich sagen, ich feiere sie ab. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde den Ansatz, wie er in anderen Religionen manchmal gelebt wird, dass man sagt, Frauen müssen sich extra viel Zeugs anziehen, ja, womöglich verschleiern, damit sie bloß nicht den Männern in irgendeiner Weise da ins Auge stechen. Ich finde diesen Ansatz völlig verrückt. Wenn Männer das nicht schaffen, ihre Augen in den Griff zu kriegen. Hiob 31,1. Was sagt der gute alte Hiob? Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Ja, ihr lieben Männer, das ist euer Job. Bund schließen. Und wenn du dann aus Versehen so tiefe Einblicke bekommst, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, dann mach die Augen zu. Okay? Mach sie zu. Du hast einen Bund mit deinen Augen geschlossen. Wenn du was siehst, ob das in einem Film ist oder irgendwie in der Werbung oder keine Ahnung wo, schau weg. Wenn du das nicht hinkriegst, lass uns zusammenschließen. Lass uns eine Front bilden. Das ist wichtig, wirklich wichtig. Weil es ist das, wo die geistliche Kraft von Männern wie wahrscheinlich durch keine zweite Sünde in unserer Gesellschaft einfach kaputt gemacht wird. Wir müssen dieses Thema Lüsternheit als Männer in den Griff bekommen. Wisst ihr, und das ist in einer Gesellschaft, wo mir Heidi Klum mit ihrer Tochter in Unterwäsche von irgendeiner Bushaltestelle entgegenlacht. Da ist das noch dreimal wirklich wichtig, auch wenn es nicht einfach ist. Es ist mein Job als Mann, wegzuschauen. Logisch. Und mit meinen Augen einen Bund zu schließen. Ich sage das nur, damit ihr versteht, ich bin gegen dieses Verschleierungsding. Und trotzdem, ich feiere Frauen ab, die es mir einfach leicht machen. Und leicht machen hat ein bisschen was zu tun, also leicht machen ist so das Gegenteil von Nuttigkeit. Okay? Das hat was zu tun, wahrscheinlich mit der Dicke von Stoffen. So blöd das klingt, ja. Also, es gibt ein paar Sachen, die möchte ich einfach bei Frauen nicht sehen. Okay? So von oben einmal bis zum Bauchnabel. Ich will wegschauen, aber manchmal, das ist dann Testosteron kontra Heiligkeit. Es ist nicht immer, dass Heiligkeit gewinnt an der Stelle. Und deswegen feiere ich das so ab. Dicke des Stoffes, Einblicke, Ausschnitt, wie man sich präsentiert. Wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, fragt mal Männer, wie kommt das an, wie ich rumlaufe? Also ich bin gegen jede Form von Verschleierung, aber es gibt halt elegant schön und es gibt nuttig. Und aktuell ist der Trend in der Gesellschaft, der Modetrend ist nicht elegant schön. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Christen ganz bewusst echte Schönheit fördern. Das ist mir wirklich wichtig. Gott ist ein unglaublich kreativer Gott. Und ich möchte, dass wir das fördern. Gerade auch dort, wo es um Kleidung geht. Und wir müssen uns trauen, an der Stelle neue Standards zu setzen. Das hat damit zu tun, dass wir mit unserem Auftreten, mit unserem Leben ein Evangelium predigen. Und unser Evangelium soll tatsächlich immer auch eine Botschaft von Schönheit sein. Wenn mir die Gesellschaft erklärt, Schönheit fängt an der Stelle an, wo ich es schaffe, die Blicke von Jungs auf mich zu lenken, dann weiß ich, dass wahre Schönheit eine Sache des Charakters ist und der guten Werke und der Schamhaftigkeit. Ich entscheide mich dazu, nicht für andere Menschen zur Versuchung zu werden. Ich entscheide mich dafür, einen heiligen Gegenpol zu schaffen, der, wie ich denke, in unserer Gesellschaft Frauen wieder eine ordentliche Portion Würde zurückgibt. Übrigens ein Spruch von meiner Tochter zu dem Thema, die meinte mal, was du nicht im Gottesdienst anziehen kannst, kannst du auch so nicht anziehen. Also wenn du irgendwas hast, wo du denkst, wow, da traue ich mich aber nicht, in den Gottesdienst anzuziehen, Altkleiderbox. Einfach nur, wenn du merkst, da ist irgendwas, ja, das möchte ich nicht, dass meine Geschwister das sehen. Ja. Und ich habe jetzt nicht über einen Dessous geredet, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die, aber ihr versteht mich ja schon. So, jetzt haben wir uns zwei Bereiche angeschaut. Das war der Bereich Kleidung und Schambereich. Und wir hatten Kleidung und zur Ehre Gottes leben. Es gibt noch eine Sache, die ich ganz kurz am Ende anreißen will. Und ihr merkt, Blumenstrauß, okay, es gibt nur Anreißen, es gibt nur ganz kurz mal hineinstöbern. Wir hatten das schon in Sprüche 31 bei dieser Businessfrau gesehen. Die zieht sich ihrer Stellung gemäß an und das ist auch völlig in Ordnung. Die Sache mit der Kleidung geht nur ein Stückchen weiter noch. Da heißt es in 5. Mose 22,5, Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Crossdressing ist vor Gott nicht in Ordnung. Die Frage ist natürlich, warum? Also warum soll ich mich als Mann, und es geht jetzt nicht um Fasching, okay, nur um das einmal gesagt zu haben, es geht so um, was du normalerweise anziehst. Warum soll ich mich als Mann männlich und als Frau fraulich anziehen? Antwort, ziemlich simpel, weil Gott es will. Und er weiß einfach, was für mich und was auch für die Gesellschaft, in der ich lebe und was für mich als Vorbild für andere einfach mal richtig gut ist. Vielleicht ist das, wenn ich das so sage, weil Gott es will. Vielleicht sagst du, Jürgen, was für ein blödes Argument. Der Gag ist, für mich wird das Argument, ich bin jetzt ungefähr 40 Jahre Christ, ich habe eine Sache gelernt bei Gottes Geboten. Das ist eine ziemlich kurze, banale Sache. Gott hat immer Recht. Es ist ziemlich banal. Gott sagt, mach es so. Ich habe es öfter ausprobiert, es anders zu machen. Ich bin auch ich, okay? Aber am Ende ist es so, Gott hat Recht. Wenn Gott sagt, mach es nicht, das ist für dich und deine Entwicklung und deine Gesellschaft und für alle wirklich besser, wenn wir es so machen. Dann würde ich immer denken, lasst es uns so machen. Gott hat am Ende immer Recht. Es tut mir gut, wenn ich zu meinem Mannsein und zu meinem Frausein stehe. Es tut einfach gut. Und ich tue das gerade auch durch die Art und Weise, wie ich mich kleide. Ich möchte da nicht zu einer Verwirrung beitragen, indem ich einfach an der Stelle nachlässig bin. So, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich nur ein paar biblische Pflöcke einschlagen möchte. Habe ich getan. Kleidung ist in der Bibel tatsächlich eher eine Nebensache. Deswegen habe ich auch irgendwie noch nie drüber gepredigt, so zumindest noch nicht so. Und doch wird sie da relevant, wo ich in einer perversen Gesellschaft lebe, die mir und insbesondere den Schwächsten, das sind unseren Kindern, ihre Normen aufzwängen will. Und die mich mit einem Kleidungsstil zu einem Botschafter von Perversität macht. Ich werde Botschafter eines falschen Evangeliums. Und da möchte ich nicht mitmachen. Das wollen wir nicht sein. Wir sind dazu berufen, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Wir werden an der Stelle anecken. Das bin ich mir völlig drüber im Klaren. Aber lasst uns einfach anecken. Das war von Anfang an so. Und die Freiheit, die wir gerade haben und dieses bestenfalls hat man Angst vor einem Shitstorm. Ja, das ist noch lange nicht so, dass man uns die Jobs wegnimmt und die Häuser wegnimmt oder die Wohnungen wegnimmt und uns hungern lässt oder ins Gefängnis. Das ist noch lange nicht der Fall. Wird vielleicht kommen, aber ist im Moment nicht. Lasst uns, solange wir das können, in so einer Welt, in der wir leben, wie so ein Leuchtturm sein. Paulus spricht mal, dass wir wie Himmelslichter in der Welt sein sollen, in einer verdrehten und verkehrten Welt. Wir leben in einer verdrehten und verkehrten Welt und wir dürfen da hinein leuchten. Und deswegen, unsere Kleidung ist ein Statement, mindestens in vier Bereiche hinein. Erstens, sie bringt unsere Loyalität zum Herrn Jesus zum Ausdruck. Zweitens, sie bringt unseren Sinn für Heiligkeit und Schönheit zum Ausdruck. Drittens, sie bringt unsere Liebe zu den Geschwistern zum Ausdruck. Und viertens, sie unterstreicht unsere Identität. Und in diesem Sinn, lasst uns nicht zu viel, aber doch ab und zu mal darüber nachdenken, wie wir so rumlaufen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.